Ja, liebe Leute, ich begrüße euch schon wieder ganz aufgeregt. Aber diesmal erschrecke ich mich nicht, sondern habe mich schon eingenordet und bin ganz normalisiert. Diese Podcast-Resource ist die neue Normalität für mich. Und ich bin befreit von der Lohnarbeit, zumindest fürs Wochenende. Das ist das kleine Paradies für den Arbeiter. Das ist dieser Spatz in der Hand, von dem ich da geredet habe, in Folge 68. Dem Arbeiter ist es einfach immer lieber, dieses Spätzchen da in der Hand zu halten, das ihm der Kapitalist noch großzügigerweise aushändigt. Und dann denkt er gar nicht weiter nach und lässt den lieben Markt mal einen guten Mann sein, eine gute Hand sein, den Handjob des Markts, wie es bei Alenka Supancic heißt, der unsichtbare Handjob. Egal, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Jubiläumsfolge 70 von Tischlein deck dich. Ja, und ich habe mir heute gedacht, let's wing it, let's bring it. Right, right on. Yeah, that's my signature move. Right on. I just wing it, bring it, sing it. No, yeah. Wie ihr gemerkt habt in den letzten Folgen, geht es ambivalent zu. Ich spreche mit einer Intensität und Intimität, die mir schon unheimlich wird und meine innersten Eingeweide angreift. Aber da wollte ich heute noch weitergehen. Nicht noch intimer werden, nur eben noch lustiger. Ja, Mask up, liebes Volk, liebe Podcast-Hörer, zieht auch heute wieder die Maske vorsichtshalber auf. Diese letzten Folgen habe ich also aus den Fugen gebracht. Ja, das ist ja immer so, das ist normal. Aber ja, meine Eingeweide eben auch so angegriffen. Über meine Beziehung habe ich geredet. Über die Liebe und Wollust. Und das sind Dinge, die mir an die Nieren gehen. An die Nieren gehen ist ein sehr schönes deutsches Sprichwort oder ja, ein geflügeltes Wort. Und so geht es mir auch hier. Meine Nieren sind also angegriffen, aber deshalb mache ich hier rasant weiter, damit ich einfach verdränge. Ja, Funktion gleich Verdrängung. Auch hier im Podcast gilt das von Mal zu Mal. Zumal, dass ich einfach nur verdrängen will, was im letzten Podcast stattgefunden hat. Und ja, fuck you! Diese fuck you Bombe hatte ich da ja gehört im letzten Podcast und habe mich dann selber erschrocken beim Hören. Ja, da habe ich mir gedacht dann abends, mein Gott, ich wusste ja gar nicht, dass ich so drauf war. Dass ich wohl so in einer miesen Laune war. Aber das war eben an diesem Tag so. Also, dass ich zu den Coronisten, den Corona-Extremisten, die Corona zum absolut Bösen stilisieren, zu einem absolut schwarzen Objekt, mit dem es keine Koexistenz geben darf, laut ihnen, und das nicht mit anderen gleich vergleichbaren Krankheiten verglichen werden kann, weil es so singulär ist, die eine einzige Sache, die Einheit des Virus, die neue Einheit der Realität ist. Diese Realität, in der wir uns immer weiter pampern lassen müssen, damit wir uns sicher genug fühlen und endlich wieder mit nacktem Gesicht in den Sport, ins Yoga gehen können, so wie ich gestern auch im Yoga war, aber immer noch mit der Maske auf davor, aber dann darf man sie abnehmen. Und im Kindersportunterricht war ja auch Maskenpflicht, was ich nur so mitbekommen habe in den letzten Monaten, was dann doch ganz schön zeigt, wohin dieser Zirkus führt, wirklich in den völligen Wahn, eine völlige Wahnwelt, in dem man das für eine sinnvolle Maßnahme hält, Sport zu machen mit Maske. Also ja, und da sage ich einfach, fuck you, die Leute, die dafür den Grundstein gelegt haben, sind nicht nur die Zeugen Coronas, sondern auch jene ehemals besonnenen Podcaster, die sich leider in diese Jauchegrube der öffentlichen Meinung zu sehr hineinziehen lassen haben. Wie schon der Aufwachen-Podcast, ich schon bei ihm diagnostizieren musste, in seinem Endstadium, in seinen späten Jahren, hat er sich dieser Jauchegrube immer weiter angepasst und gedacht, dadurch können sie aber Reputation gewinnen, Aufmerksamkeitskapital ansparen, indem sie einfach versuchen, auch diese Jauche als das Richtige und die wichtige Währung zu akzeptieren im Medienöffentlichkeitsdiskurs. Nun, da sage ich also, fuck you, ja, aber nein, das will ich doch gar nicht mehr sagen hier. Da wollte ich mich doch nur entschuldigen bei euch, liebe Hörer. Egal welcher politischen oder biologischen Meinung ihr seid, ja, vielleicht haben wir keine politischen Verschiedenheiten, sondern auf biologischer, auf wissenschaftlicher Ebene finden wir da nicht zusammen, wie auch immer. Naja, ich sage einfach, ich finde nicht mehr zusammen mit dieser herrschenden Politik, solange der Status quo besteht, dass Leute de facto zur Impfung gezwungen werden. Und da ist faktisch egal, ob jetzt die Impfpflicht kommt oder nicht. Aber mit diesen 3G-Regelungen, die bereits über ein halbes Jahr Gültigkeit haben, das ist einfach menschenverachtend. Das ist ganz klar darauf ausgerichtet, diesen Zeugen Coronas einen Bonus zu geben, mit dem sie mal schön runterpissen können auf die anderen, denen sie die Schuld zuschustern, damit sie nicht daran denken, was die Regierung falsch gemacht hat, wo sie versagt hat. Also ein angenehmer Ausweg für beide Seiten, für Regierung und Zeugen Coronas, die eben eine sehr breite Basis haben in dieser Medien- und Politik-Elite, weil die Leute da halt nicht anders denken können. Aber wie dem auch sei, sag ich euch doch nur, dass ich euch so lieb hab als meine Hörer. Da ist es ja eine spezielle Beziehung und da ist es nicht wie dem Mann von der Straße, dem man begegnet. Der ist ja ein Anonymer. Aber ihr habt hier ja immerhin schon mal den Weg zu meinem Kanal gefunden und da will ich euch langfristig binden. Natürlich nicht als Kunden, sondern da müssen wir uns drum rumwinden und gemeinsam werden wir also diesen Weg finden zum richtigen Verhältnis zwischen Hörer und Sprecher. Und ich hoffe nur, dass ihr euch da nicht angegangen gefühlt habt, aber es war eben wichtig, meine Position auszudrücken, wie gesagt, dass ich da nicht mehr mitgehe, aber ja jedes Mal mitgehen muss, ja, mich in irgendeine Liste einzutragen, die Maske wieder aufzuziehen. Und ja, wo soll ich also meinen Frust rauslassen, dass hier einfach Dinge vor sich gehen, die Leute wirklich so also nachhaltig stigmatisieren, ganze Menschengruppen einfach so abwerten und das bewusst als politische Strategie eingesetzt wird, dass da so eine Hetzjagd eröffnet wird. Und es heißt, die Ungeimpften nehmen uns in Geiselhaft, wie Lauterbach jetzt sagt. Also gegen so eine Realität da draußen muss man einfach aufstehen, muss ich auch ganz klar harte Worte finden an diejenigen, die es einfach nicht kapiert haben, in welcher faschistoiden Realität wir hier aufgewacht sind, durch die Mithilfe dieser lahmarschigen Linken, dieser verachtenswerten, wie ich sagte, armseligen linken Blase. Ja, armselig, nicht nur materiell arm. Können wir hier ganz klar festhalten. Armselig. Ja, das eben mitgetragen wurde, weil sie Angst hatten, als Rechtsextreme betitelt zu werden. Und das ist das extrem undemokratische. Jeglichen Protest gegen eine bestimmte Politik dann unter einem solchen Label abzustempeln wie rechtsextrem. Und das fügt der Demokratie einen horrenderen, höheren Schaden zu, als das, was die Rechtsextremen direkt machen. Auch wenn sie antidemokratisch sind und vielleicht das System unterminieren wollen. Okay, das muss verhindert werden, aber der eigentliche Schaden wird nicht dadurch, sondern durch die Gegenreaktion der sich selbst im Recht fühlenden demokratischen Herde angerichtet. Diese Herde also. Ja, und da ist es eben, wie ich meine, Trump und diese polemischen Klimawandel-Diskussionen erzeugen da also so eine Gegenreaktion auf der linksliberalen, Gutmenschen, gutmeinenden Seite, die eben sagen, da sterben Menschen. Oh, das ist aber schlimm, ja. Und sich dann eben nicht mehr damit auseinandersetzen wollen. Ja, aber wie ordnen wir das ein in die Gesamtrealität, dass sowieso jeden Tag 2000 bis 3000 Menschen sterben in Deutschland? Und bei welcher Anzahl können wir also sagen, das ist Business as usual, das ist normales Sterbebusiness, das ist etwas, was man den Leuten auch nicht wegnehmen und komplett verhindern soll, dass jemand stirbt. Ah, ich habe hier nur noch kurz nachgeschaut, was mein Chef nämlich geschrieben hatte. Ja, da lässt einen die Kapitalarbeit eben doch noch nicht los. Aber jetzt für den Moment doch mal. Dieses Business as usual, also sage ich euch. Darüber wollen also diese Linksliberalen, diese Gutmeinenden nicht nachdenken, weil es ihnen ganz bequem so ist zu sagen, es sterben aber 200 Leute pro Tag. Und was soll ich da mehr denken? Ich will es doch einfach haben. Das mit Trump hat es doch gezeigt. Es ist so einfach, da ist einfach so ein dummer Präsident und wenn einfach alle das mal einsehen würden und den nicht mehr wählen würden, dann wäre unsere Demokratie gerettet. Und ja, diese albernen, verachtenswerten Demokraten also, nicht nur die amerikanischen Demokraten, sondern vor allem hier, meine ich, die sind es also, die die Demokratie wirklich beschädigen und sich dabei im Recht fühlen, und sich dabei in einem heiligen Kampf gegen den aus ihrer Sicht demokratieschädigen Trump sehen. Wo es vielleicht so ist, ja, dass er auch dazu beiträgt, die konstitutionelle Ordnung zu unterwandern, wie es hieß bei Stefan im Neue 20er Podcast. Ja, da hat er einfach nicht mehr so genau die Vorschriften beachtet, die Abläufe da, die wie was zu laufen hat im Weißen Haus. Und ja, diese Konstitution, sagte Stefan, ist halt auch nur so gut wie wir, diejenigen, die sie ausführen. Also da bröckelt der Rechtsstaat. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass da der Rechtsstaat ein bisschen gebröckelt ist mit Trump im Weißen Haus. Aber was ist das dann für ein Bröckeln, was wir hier in Deutschland sehen über die letzten 2 Jahre? Ein Totalabriss dieses vormaligen Rechtsstaats, der von der Justiz genau so mitgetragen wird und wo auch noch darauf aufgesprungen wird, auf den Corona-Alarmismus-Zug und Anti-Corona, die muss also verboten werden unter fadenscheinigsten Vorwänden und gesagt wird, Pauschalverbot ist rechtens. Na, wie auch immer. Jedenfalls sagte das Berliner Gericht oder verschiedenste Gerichte. Manche haben sich natürlich auch anders positioniert, aber die klare Mehrheit, die große demokratische verblödete Herde, ist genauso im Justizsystem verblödet und nicht mehr in der Lage, auch nur diese bürgerlichen Werte aus dem Grundgesetz zu retten, zu erhalten, wobei ich ja schon diese in Frage stelle und wie gesagt als Stalinist dieses System also auch stürzen will, aus besseren Gründen als die Rechten, die Aber mehr Zulauf bekommen werden die Rechten leider, wenn alles so weiterläuft und diese fehlgeleiteten Demokraten da weiter ihr Öffentlichkeitsblabla verbreiten und Stefan eben dann leider so darauf hereinfällt. Da muss ich leider nochmal darauf zurückkommen. Es ist ja in der Psychoanalyse ein wichtiges Thema, der Vatermord. Ja, das ist vielleicht die Ursünde. In diversen Tragödien auch aufgegriffen und so weiter bei Hamlet oder Ödipus. Nun ja, da kenne ich mich nicht so genau aus. Nur eben ist auch Stefan ja eine Art geistiger Vater für mich. Nur ist man halt irgendwann enttäuscht von seinen Eltern und sagt sich, jetzt reicht's, jetzt nehme ich mir hier einfach raus, dich zu kritisieren und deine Autorität nicht mehr anzuerkennen und mich lustig zu machen. Ja, das ist vielleicht das Schicksal aller Eltern. Wie Michelle Uelbeck sagt, dass die Kinder immer extrem undankbar sind. Und so auch ich. Ja, ich weiß ja, dass ich dem Aufwachen-Podcast vielleicht was zu verdanken habe. Dieser Podcast-Legende. Nur bin ich dann doch auch gern undankbar und sage, nein, der Aufwachen-Podcast hat mich eher noch gehemmt in den letzten Jahren, wo er auch schon so versunken ist in dieser medialen Jauchegrube. Und es kommt eben jetzt sehr gut zum Tragen mit Stefans Haltung zum Russlandkrieg, die ich noch nicht tiefer analysieren konnte. In diesen neuen Podcast habe ich nur mal kurz reingehört, aber fand es dann zu ernüchternd. Warum? Nun, wie es mir da schon in dieser Folge vorkam, die ich in Nummer 64 so hat rangenommen und durch meine Kritik zerstört habe. Schon in dieser Folge von Stefan fand ich es so, dass er halt das Geschehen da in den Fernsehnachrichten kommentiert und in dieser Kommentierung immer so ein latenter Abstand drin ist, sozusagen. Ja, ich schaue mir hier ja an, was die Medienrealität wieder zu bieten hat, und wir wissen ja, dass das irgendwie auch albern ist, was unser Kanzler da sagt. Seine Aussage war von Scholz, ich war der Auffassung, die Gewissheit gilt, dass in Europa nie wieder Grenzen verschoben werden. Also ja, eine völlig lächerliche Auffassung zu sagen, wir als deutsche imperialistische BRD grapschen uns hier die sozialistischen Staaten, denn die DDR einfach raus, filettieren uns da die Filetstücke und lassen die Leute da auch noch verarmen über die letzten 3 Jahrzehnte in Ostdeutschland, helfen da nicht beim Erhalt der Industrie, sondern die Industrie geht ein im Osten. Und das ist unsere schöne Eingliederung, unser Anschluss. Und damit haben wir eine Grenze verschoben. Aber jetzt bitte nicht mehr. Nee, jetzt hören wir damit auf, Leute. Jetzt reicht's wirklich. Es ist also aus meiner Sicht eine illegale Besetzung sozialistischer Gebiete der DDR. Ja. Und da kann man, naja, das ist jedenfalls Scholz' Haltung. Jetzt dürfen aber wirklich keine Grenzen mehr verschoben werden. Okay. Und Stefan, ja, kritisiert das dann nicht, sondern nimmt das dann nur so ironisch auf, irgendwie so, ja, das ist die Haltung von Scholz. Okay. Aber er kommt da eben auch rein in diesen Duktus, das alles schon so resigniert zu akzeptieren. Deshalb war es sehr hellsichtig in diesem Buch Ethik von Badiou in den frühen 50er Folgen. Diese resignierte Zustimmung, das ist das Merkmal der Demokratie. Da ist die Öffentlichkeit ist so ein mediales Spektakel, durch welches die schnöden Zwänge der ökonomischen Sphäre in diese öffentliche Theaterdarstellung übersetzt werden und das Publikum dann so da sitzt und halt resigniert zustimmt, sagt, ja, wer soll das noch verstehen? Mein Gott, die spinnen ja, aber gut, wir sind ja noch ganz gut gepampert. So ist es. Und ja, leider sehe ich da Stefan halt auch schon als so extrem gepampert an, wenn ich ihn mir da anhöre. Nun aber. Dann kommt er einfach rein. Ja, sagte in dieser Folge, die ich kritisierte, noch, es wäre ja aber unrechtmäßig, dass jetzt die russischen Staatsanleihen eingefroren werden, ihre Guthaben der Zentralbank nicht mehr verwendet werden dürfen, aufgrund dieser westlichen Sanktionen. Das sei ja unrechtmäßig, was sich Russland da über 11 Jahre angespart hat durch das Verkaufen von Öl vor allem. Und jetzt aber in der neuen Folge hieß es schon eher so, ja, ist es nicht eine gute Idee, das jetzt einzufrieren und dem russischen Volk zu sagen, schaut mal, ihr kommt hier an alles wieder ran, wenn ihr nur Putin wegputscht. So hatte ich dann nur seine Haltung verstanden, dass man hier also das Volk aufstachen will gegen ihren Staatschef. Und ja, das ist halt dieser lange Hebel des Kapitals, an den Stefan so glaubt, aber an den Russland jetzt, glaube ich, nicht mehr glaubt. Und Putin sagte eben so etwas wie, dass es besser ist, frei zu leben, auch wenn man Wohlstand einbüßt, aber nicht in ewigem Duckmäusertum vor seinen Vasallen zu knien. Ich glaube, dieser Punkt ist es, der in Deutschland nicht richtig eingesehen werden kann, weil da ist unsere Haltung immer zu sagen, ja, knien wir vor unseren Vasallen, also den Lehnsherren, also den USA, denn auch wenn es ein bisschen erniedrigend ist, nur Vasall zu sein, ja, wir sind halt doch so gepolt, wir Deutschen. Diese extreme Überlebensangst, die Angst vor dem unwürdigen Dasein. Es ist am allerwichtigsten, dass wir nicht auf der Straße stehen, dass uns monetär wirtschaftlich gut geht. Und da pampern uns eben die USA. Das ist unsere große Gewissheit, was ja noch nicht mal stimmt. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre es natürlich jetzt wichtig, sich von den USA loszumachen und da mit Russland und China neue Handelsstraßen aufzubauen. Und ja, diese ganze Ukraine-Putsch und Krieg ist natürlich nur eine perfide Strategie der USA, um einen Keil zwischen Russland und Europa, vor allem Deutschland, zu treiben und zu verhindern, dass da eine stärkere Zusammenarbeit stattfindet. Und das geht ja voll auf. Und hier lese ich aber mal dieses Zitat von Putin vor. Für uns ist also ganz klar, dass wir uns daran sogar noch festhalten, selbst wenn es irrational wird und wir uns wie jetzt ins eigene Knie schießen, ist doch ganz klar, dieses Materielle, dass wir bloß da nicht, naja, vielleicht ja auch ganz gut, wir sehen, was die USA macht mit Ländern, die sich gegen sie wenden, wie Libyen, wo es hieß, Gaddafi wollte ein Zahlungssystem aufbauen, sein Öl nicht mehr gegen Dollar verkaufen, wurde deshalb weggebombt. Dasselbe im Irak von Saddam Hussein, der da auch sein Öl anders verkaufen wollte. Und dagegen mussten die USA eben angehen. Wenn wir hier also sehen, dass im Nahen Osten, Libyen, Syrien etc. diese amerikanischen Interventionen in Südamerika, Lateinamerika, Dutzende Interventionen nach dem Zweiten Weltkrieg, Dutzende Regierungen gestürzt, Dutzende faschistische Milizen unterstützt und direkt oder indirekt beliefert und gepampert. Dann also kann man sich sagen, lieber geraten wir nicht auf die Abschlussliste der USA. Und gut, vielleicht ist es daher eine rationale deutsche Haltung zu sagen, ja okay, komm, wir müssen weiterhin so unterwürfig sein, uns hier anbieten zum freien Gebrauch, zum freien Missbrauch, den die USA mit uns treiben können. Und ja, denn die Alternative wäre noch schlimmer. Wir sehen ja, was mit solchen Ländern passiert, die diese Hegemonie in Frage stellen. Ja, wenn man so betrachtet, diese deutsche Schwerfälligkeit und Schwermütigkeit und Ängstlichkeit, die ich da ausmachte als Charakterzug, was euch vielleicht ein bisschen stereotypenhaft erscheint. Aber ich sage, man kann es doch gar nicht zu einfach darstellen. Ja, wie einfach ist denn die Welt überhaupt? Vielleicht doch einfacher als gedacht. Nun, wenn es so ist, dann ist es so. Und dann ist das auch eine legitime Erklärung und Begründung für die deutsche Haltung, die ich jetzt auch akzeptieren kann, dass man sich halt weiter an die USA binden muss, wegen dieser blanken Existenzangst, die man nicht leicht rausoperiert bekommt aus der deutschen Geisteshaltung. Nun aber dieses Zitat von Putin lese ich vor. Für den Westen ist alles käuflich. Er erwartet, dass wir aufgeben. Aber er kennt uns schlecht. Viele Nationen, auch in Europa, sind daran gewöhnt, gebückt zu leben und ihrem Lehnsherr alles von den Lippen abzulesen. Dieser armselige Zustand ist für Russland undenkbar. Ja, da würde ich mir auch denken als Russe, jawohl. Selbst wenn man nicht mit Putin einverstanden sein muss, ist doch klar, dass der Westen hier massiv die Ukraine aufgerüstet und da sogar das Regime von Janukowitsch gestürzt hat, das hier noch ein relativ versöhnliches, eine Regierung des Ausgleichs zwischen Ost und West war. Janukowitsch also keine Marionette von Russland. Aber nun ja, dass hier also eine ganz klare Aggression von Seiten des Westens stattfindet. Mit dem Ziel, Russland zu schwächen, zu isolieren und komplett abzuschneiden von seinen wirtschaftlichen Partnern und Nachbarn. Nun, da würde ich also auch sagen, ja, besser ist es jetzt als Russe, verzichten wir selbst auf ein bisschen Wohlstand, selbst wenn uns die Sanktionen treffen können, aber von diesen Lehnsherren hier können wir nicht mehr abhängig sein. Das kann kein würdevolles Leben sein. Und diesen Punkt versteht Stefan eben nicht, denn für ihn ist dieses Kapital halt doch dieses fallische, allmächtige. Aber das ist ja zu gemein, wie ich letztes Mal sagte. Das wollte ich doch gar nicht. Kommen wir daher zu weiteren Themen. Ja, ich fand einfach ein paar Stellen so wunderbar aus den letzten Podcasts. Zum Beispiel diese in Folge 66. Diese Green Emerging Markets. Ja, unsere Unternehmen investieren dann einfach in diese Emerging Green Markets. Und dann gehen die Kohleunternehmen pleite und das ist unsere schöne Klimawende. So sagte ich ja. Ich bin hier also ein Emerging Podcaster. Ich bin ein emergentes Phänomen, könnte man sagen, wie es in der Soziologie heißt, auch wenn ich nicht weiß, was man darunter zu verstehen hat. Jedenfalls ein Phänomen, das auftaucht aus einem Zusammenspiel von anderen Faktoren, aber sich nicht reduzieren lässt auf dieses Räderwerk der Faktoren, die da ineinander greifen, sondern etwas ist, was neu auftaucht aus dem Meer und sich da eine Gestalt erhebt, die ganz neue Eigenschaften und Formen hat. Das ist also meine Erklärung, die gar keinen Sinn hat, gar keinen weiteren, außer dass ich diesen Spruch nochmal machen wollte. Ich bin ein Emerging Podcaster. Ja. Dann erzähle ich ein bisschen von der Arbeit. Denn mit dieser Arbeit muss man immer wieder zurechtkommen. Ja, da bin ich also immer noch dieser Lohnexekution ausgeliefert. Dieser Lohnarbeit. Und als Programmierer sage ich also, ist die Arbeit so, dass man immer nach einem Fehlerchen sucht, der da noch im Programm sein soll. Aber wenn man am schnellsten zum Ziel kommen will, gibt man das ganz einfach bei Google ein und vor allem auf Stack Overflow findet man die Antworten, findet man jemanden, der ein ähnliches Problem hatte und dann scrollt man einfach zur Antwort und hat da schon ja, die Anweisung, was zu tun ist. Trotzdem ist es aber natürlich eine große Kunst, Programmcode zusammenzuschnipseln. Ja, was man dazu vor allem braucht, ist also diese Ausdauer, eine gewisse Trägheit ist auch ganz gut, dass man eben diese Frustrationstoleranz mitbringt, sich nicht zu schnell reinsteigert, sondern ganz geruhsam alles durchgeht. Und oft hängt man eben bei einem Fehler und weiß gar nicht mehr, was man da machen kann. Man braucht irgendwie ja, diese starren Denkmuster auch, dass man ganz basal und simpel rangeht und sich das erklärt. Was mache ich eigentlich? Da blickt man dann nämlich schnell nicht mehr durch. In welchem Programmteil bin ich hier? Wie soll das in den anderen greifen? Wozu mache ich das eigentlich? Was wollte ich hier machen? Diese Frage kann man nie so ganz beantworten, aber sollte man ab und zu doch mal wieder einschalten, diese Reflexionsschleife. Und dann wird einem vielleicht klar, dass einem doch gar nicht so klar ist, was man da eigentlich machen wollte und dass man da nochmal am Konzept feilen müsste. Was hat man hier eigentlich verstanden und was noch nicht? Wie das funktioniert? Und ohne das zu verstehen, wie schon das bestehende Programm funktioniert, wird es auch schwierig, da was zu fixen. Das also hier nur meine Tipps. Ja, ich bin ein multithematischer Podcast. Hier meine Softwareentwicklungstipps. Da müsst ihr euch also in einen Geisteszustand versetzen, wo ihr sagt, ist doch egal, ich bin ganz entspannt und auch wenn ich hier eine Stunde oder einen Tag nur an diesem Problem suche und dazu Google aber keine passende Antwort finde, ist es doch wertvolle Arbeit, die ich hier leiste. Wertvolle Arbeit für den Kunden, für den Chef, der hoffentlich stolz auf mich ist. Nein, natürlich sollte man dieses Selbstbewusstsein aus sich selbst ableiten und dann nicht so sehr darauf schauen, was der Chef schon wieder denken könnte. Das ist ja dieser Punkt, warum es vielen wahrscheinlich auch gefällt, so ins Homeoffice zu wechseln und sie sogar noch ja, mit diesem Corona-Regime ganz d'accord gehen oder einverstanden sind, obwohl sie dessen medizinische Notwendigkeit, Sinnhaftigkeit und Begründbarkeit nicht einsehen, aber sich sagen, es ist besser, wenn alles beruhigt weitergeht und ich nicht ins Räderwerk der Firma zurückkehren muss. So stelle ich mir das schon vor und merke ich auch an mir, wie stressig und belastend es ist, dem Chef immer wieder Rede und Antwort zu stehen über meinen Fortschritt, über meine Misserfolge, meine Fehlschläge, die eben immer wieder vorkommen in diesem Umfeld. Ja, da ist immer wieder ein Programm, das nicht geupdatet ist und dann probiert man es zu updaten, vor allem Docker, dieses wertvolle Programm, das heutzutage fast überall eingesetzt wird in der Softwareentwicklung, aber eben das ja anfällig irgendwie immer wieder Fehler bei Updates oder Festplatte voll und da muss man alles löschen. Docker aber ist ein ganz interessantes Konzept, weil es sagt, ja, ich packe da in diesen Container alles mit rein, nicht nur deine Anwendung, das Programm, das du da schreibst, sondern auch das Betriebssystem und sonstige ja, Sachen, was man da halt brauchen könnte. Diese Entwicklungsumgebung, also diese Programmiersprache und alle anhängigen Bibliotheken. Bibliotheken also sind da irgendwelche anderen großen Programme, die schon so bereitgestellt werden vom Programmiersprachenanbieter, von der Community oder einem kommerziellen Anbieter wie Microsoft, der eben diese C-Sharp oder C++ Sprache herausgibt. Und Docker sagt also, wir packen das alles in einen Container, weil dann musst du dich ja nicht mehr darum kümmern, wie läuft dein Programm auf unterschiedlichen Rechnern, die alle ein unterschiedliches Betriebssystem haben. Dann ist es egal, ob das auf einem Mac oder auf einem Windows-Rechner läuft, weil es läuft sowieso alles im Container und da ist das Betriebssystem auch mit drin. Ja, irgendwie so ist das, aber ich sage auch ganz klar, dass ich von diesen Dingen gar nicht so viel verstehe. Und das ist überhaupt das Grunddilemma als Softwareentwickler, dass man nie so viel versteht. Aber was würde es auch schon nützen, so gut zu verstehen? Das ist der Wahlspruch des Softwareentwicklers. Es funktioniert, also alles okay. Es funktioniert nicht, auch okay. Da muss ich halt noch weiter probieren. Ja, so ist es. Es gibt auch immer was zu tun. Bisschen testen, bisschen Bugfixing, bisschen weiterentwickeln. Und dann von vorne. Aber ist doch eigentlich egal, warum was funktioniert oder warum was anderes nicht funktioniert. In diese Gleichgültigkeit, in diesen Gleichmut muss man da eben reinkommen. Und mit diesen philosophischen Worten möchte ich dann langsam zum Mittelteil des Podcasts übergehen. Ich will hier nur kurz einen Witz erzählen, der extrem vulgär ist. Aber ich hatte ihn da gelesen in Argentinien, in einem Apartment, wo ich war, gab es ein Buch mit Witzen aus der DDR. Und da war dieser eine Witz über Adenauer. Und das ist ja extrem interessant. Die DDR, also ein Witzebuch, das die besten Witze der DDR gesammelt hatte. Und ich fand die meisten Witze nicht so überzeugend. Aber diesen Witz dann doch. Schauen wir uns das bitte kurz mal an. Ich lese hier vor. Es treffen sich die persische Kaiserin, die englische Königin und Adenauer. Alle drei wollen etwas bieten. Die Kaiserin zeigt ihr Schamhaar und macht Reklame. Für feinste persische Wolle. Feinste persische Wolle. Die englische Königin entblößt ihre Brüste und kommentiert, das sind echte englische Pfunde. Da muss sich Adenauer halt auch etwas einfallen lassen. Er lässt seine Hosen runter, zeigt sein mageres Hinterteil und erklärt, das ist das Symbol des geteilten Deutschlands. Und das, was darunter hängt, ist der Schlagbaum, der nie wieder hochgeht. Soweit dieser Witz hier. Und ich wollte ihn nur kurz vorlesen, um hier wirklich zu beweisen, dass ich mir alles zutraue. Selbst etwas altbackene Witze noch. Ja. So, also die deutsche Teilung, die nie hätte überwunden werden dürfen. Ja, hätten wir daran mal festgehalten, dass dieser Schlagbaum nie mehr hochgeht, dann wären wir jetzt nicht so übel dran mit diesen neuen Ausbrüchen der Weltenbrände in Osteuropa und des entgrenzten liberalen Marktes hier im Westen, der mir bei der Arbeit so viel Druck einbringt und einen nicht schön entspannt sozialistisch arbeiten lässt. Ja, leider sind wir jetzt hier also zurückgeworfen. Nun aber voranblicken habe ich mir als nächsten Punkt aufgeschrieben. Blicken wir voran. Im Leben ist es doch immer so, dass man da nicht zurückschauen sollte. Oder ja, sagen wir mal, was bringt einem das, sich zu erinnern oder zu denken, heute wollte ich über das und das podcasten oder gestern habe ich das und das erlebt und das war so und so. Naja, diese Vergangenheit ist immer durch eine gewisse Distanz schon getrennt von uns. Da können wir gar nicht mehr zurückkommen und je mehr man sich das wünscht, umso schlimmer, umso größer wird auch die Distanz. Daher seien wir ganz froh, dass wir in der Gegenwart sind, richten den Blick in die Zukunft, so wie ich auch hier zum Podcast schreite und einfach nur noch voranblicke und einfach nur noch sage, ja, jetzt rede ich los, jetzt denke ich nicht mehr dran, was ich mir vorher vorgenommen habe zu sagen, sondern rede einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, lasse dem Fluss meiner Redelust freien Lauf. Nun aber zu einem ernsten Thema. Wir sollten also nicht festhalten, ja, da ist diese Schönheit in der Vergangenheit, da sind diese edlen Werte in der Erinnerung, exzellente Taten vielleicht, an die wir uns erinnern, oder etwas, was wir noch unternehmen wollten, oder eine geliebte Person, von der wir uns versprechen, dass sie uns glücklich macht. Aber lassen wir das alles los und besinnen wir uns auf diese Gegenwart, auch wenn sie immer etwas leer erscheint. Das ist die esoterische Predigt, die ich hier halten möchte. Ja, gestern war ich wieder beim Yoga. Genau. Und da ist ja auch diese Übung, die Gedanken zu beruhigen, sagte die Lehrerin. Ja, jetzt denkt mal nicht an diese Nachrichten oder überlegt mal, brauche ich die Information wirklich und nützt die mir weiter? Wird die mein Leben verändern? Was bringt die mir im Alltag? Völlig richtig predigt sie hier also die Medienenthaltsamkeit. Und das Yoga hilft dabei also. Und da ist man auch so zurückgeworfen auf dieses Körperliche, was extrem frustrierend sein kann, wenn man die Stellung dann halten muss. Oder so eine anstrengende Haltung ist, wie gestern, was waren es so Sit-Ups, Bauchdehnungen, die dann einfach schon ganz schön zwicken, so überall in den Beinen, Bauch. Und ja, da denkt man sich dann schon so beim dritten oder vierten Mal, jetzt reicht's. Oder auch bei diversen Durchgängen, wo man den herabschauenden Hund macht, dann den Sonnengruß und die Vorbeuge. Und dann denkt man sich aber beim dritten Durchgang auch, jetzt wäre aber auch gut. Aber die Lehrerin macht es eben immer sehr geschickt, dass sie dann, wenn man denkt, jetzt geht's nicht mehr, sagt sie, jetzt noch eine Runde. Und dann denkt man, ja, okay, eine Runde kann ich doch noch schaffen. Das ist dieses Psychologische, was extrem wichtig ist. Sie ist da sehr geschult und ihr vertraue ich also meinen Körper an. Sie bringt dadurch, durch ihre Übung, immer wieder auch meinen Geist so zur Ruhe. Und dieses Ruhige, da müssen wir also hinkommen, auch wenn es ein bisschen langweilig aussehen könnte. Wo sind da diese Werte? Aber besser als die Werte ist eben der Mut. Das ist jetzt ein esoterischer Punkt, den man nicht genau rational nachvollziehen kann. Aber ich stelle hier einfach die Überlegung in den Raum, dass das Wort für Wert auf Spanisch Valor heißt. Valor ist aber auch das Wort für Mut. Hier sehen wir also eine Äquivalenz im Spanischen, dieser wunderbar zwitschernden, hellen, tanzenden Sprache. Wert und Mut das Gleiche. Ja. Und für den Deutschen ist das aber nicht denkbar. Der muss sich immer entscheiden. Blicke ich zurück zu dem Wert, den ich auf dem Konto habe, oder blicke ich voraus mit dem Mut, den ich im Gesicht habe und da einfach darauf losschreite, was hier schon wieder der Tag bringen kann. Und hier, sage ich, ist das Spanische also besser, das uns ganz klar sagt, ja, da kann es eigentlich keinen Unterschied geben zwischen dem Wert und dem Mut. Der Mut ist einfach der Wert, den wir noch nicht verwirklicht haben, zu dem wir aber einen Drang fühlen, auch wenn wir uns diese Zukunft nicht ausmalen können, in der diese Form zu uns kommt, die diesen Wert dann in ihrem Innern beherbergen soll. Wir wissen nicht, wie soll das aussehen, aber man nimmt doch diesen Mut auf sich und geht es an. Das ist die Tathandlung, die Initiative, die ja wichtig ist, auch wenn sie natürlich als Schlagwort missbraucht wird von den Liberalen, von der FDP, müssen wir doch die Initiative auch aufgreifen und auch begreifen, was es mit ihr überhaupt auf sich hat, dass sie auch auf einer Verleugnung der Vergangenheit basiert und es mir einfach mal egal sein muss. Ich hebe an zu sprechen und dabei muss ich doch vergessen, wer ich war oder für wen mich die anderen hielten. Denn jetzt muss ich ja mich frei emporschwingen, wie ein Vögelchen fliegen. Und das ist es, wie man sich dadurch die Satzbausteine hangelt. Da kann man nicht zurückgreifen auf irgendeine feste Identität, die ich sein soll, die mein Sein als Marxist, Kommunist ausmachen soll. Ich beziehe mich eben lieber auf diese politischen Begriffe, um meine Identität zu definieren, weil das kann uns ja noch wohin führen. Das ist etwas Universelles statt nur etwas Partikulares, wie meine Identität als weißer Cis-Mann etwa. Und mit diesen universalistischen Worten muss ich dann langsam aber zum Endspurt ansetzen. Ja, sagt ihr euch schon, aber ich sag euch, überlegt mal. Heute war innovativ, ich habe mich einfach treiben lassen, ja. Noch nicht mal ein Plan, noch nicht mal geplant, noch nicht mal meine Punkte abgearbeitet hier. Meine Dokumente, die zahllosen. Ja, aber ich gehe meinen Weg weiter, weil ich eben diesen Mut in mir habe, zumindest vor dem Mikrofon. Und da kommen wir jetzt aber zum wirklichen Punkt, den ich hier noch anschließen muss. Kampf dem Neoliberalismus. Ja, das ist jetzt etwas ambivalent. Der Neoliberalismus sagt mir so, sei innovativ, sei effektiv. Und das will ich ja auch sein, in der Zerstörung dieses liberalen Systems, damit wir hier ein menschenwürdigeres kommunistisches System aufbauen. Aber jetzt sagt mir diese neoliberale Ader in mir, die wohl unausweichlich ist, wenn man in diesen Zeiten lebt, ja, mach doch mal was, was du dir schon lang vorgenommen hattest. Da gibt es immer wieder Projekte oder Sachen, die ich eigentlich angehen wollte, aber nicht mache, weil ich zu träge bin, weil ich auch in dieser grundmenschlichen Trägheit gefangen bin. Zum Beispiel gibt es ein Projekt mit meinem Bruder. Ja, das müsste ich mal angehen, aber ich genieße es auch, mich immer weiter so schuldig zu fühlen und untätig und mir zu sagen, mein Gott, bin ich träge? Ich krieg's nicht hin, so zu sein wie mein Bruder, der immer als Projektorganisator mit Feuereifer dabei ist, bei allem, was er anpackt, der einfach so ein Talent, da nicht locker zu lassen und sich so darauf zu einzustimmen, wenn er mal motiviert ist, das immer weiter anzupacken. Und ja, da will ich also auch verlieren. Sagen wir mal so, diese Erklärung trägt, dass ich leider hier auch zurückbleiben will bei diesen Projekten, die man mal angehen müsste und die ja nicht so schwierig wären. Man kann das natürlich durch beliebige Dinge ersetzen. Dieses Projekt mit meinem Bruder hatte ich nun mal von einer Mühle erzählt, die wir konstruiert haben, ja. Eine Mühle an einem kleinen Bach und die haben wir konstruiert und zum Laufen gebracht. So ein Projekt also. Man kann es aber auch verschiedenes beziehen, diese Verwaltungsaufgaben. Auf mein Konto wollte ich mal wieder schauen. Und ja, das klingt banal, aber es sind doch diese Sachen, wie diese Kontostände, die ich da immer managen muss. Und immer schauen muss, ja, habe ich genug drauf für die Miete und so weiter. Die sind es, die mir zusetzen und die mir das Gefühl haben zu brechen, wie ich damals meinte, in Folge 66. Ja, ganz klar. Auch wenn es weh tut, das jetzt so preiszugeben, muss ich doch sagen, es sind immer wieder diese lächerlichen Sachen oder, wie ich damals auch andere Dinge nannte, die dann doch gar nicht so schlimm sind, wenn man es in Angriff nimmt. Dann sieht man, es geht so einfach, aber bevor man es getan hat, bevor man diesen Mut hatte, diese Tatkraft, da scheint es doch noch ganz, ganz außer Reichweite, völlig unmöglich. Und ja, so sehe ich das. Also dieser Neoliberalismus, also pflanzt uns das ein. Ja, es wäre aber gut, jetzt mal so tatkräftig zu sein, dieses Projekt anzugehen oder was auch immer, deine Kontostände zu managen, in Aktien zu investieren, genau, weil die Inflation und so weiter. Das, ja, in Aktien, in Bitcoins, da weiß ich nie, was ich tun soll, obwohl ich natürlich auch immer darüber nachdenke, sollte ich da nicht investieren und so weiter. Aber ja, das ist ja egal. Das sind verschiedenste Organisationsprojekte, die man da angehen müsste. Nur ist es doch viel einfacher, so etwas zu machen wie das Podcasten. Da ist die Organisationsstruktur schon etabliert. Ich weiß ganz genau, wo ich mein Podcast-Mikrofon einstecken muss, wo meine Dokumente sind, falls ich sie überhaupt brauche, wo meine Gedanken sind, wo meine Wut auf andere Podcaster ist oder wie auch immer. Das weiß ich also schon und das ist eben diese Zwickmühle. Wir sehen hier, einige Tätigkeiten sind extrem leicht, aber nicht, weil sie wirklich leicht sind, sondern nur, weil schon die Handlungsmuster so etabliert sind und ich weiß, ich kann ja jetzt die Podcast-Aufnahme starten. Aber dieses Projekt mit meinem Bruder, da sehe ich diese Gestalt in der Zukunft nicht so deutlich. Da würde ich mir jetzt sagen, aber was habe ich davon zu erwarten? Wie würde das denn aussehen, dieses Endresultat? Ja, beim Podcasten weiß ich ja immer, wie diese Datei am Ende aussieht. Und dann habe ich das im Kasten und bin so zufrieden. Aber das mit meinem Bruder, da könnte wieder was schief gehen. Da könnte wieder, oder wie bei einem Informatikprojekt, da könnte man auf Hindernisse stoßen, ewig lang googeln müssen, ohne vorwärts zu kommen. Das könnte frustrierend sein und daher bleibt man lieber in den alten, gewohnten Bahnen. Und so ist es, glaube ich, zu erklären, dass mein Zimmer auch immer recht unordentlich ist und ich nur aufräume, falls mal Besuch kommt. Und ja, da sind verschiedenste Krisen in meinem Leben, also die ich mir vorwerfe. Ja, ganz unironisch hier sage, das sind tatsächlich Krisenherde hier. Die Reinheit und Ordentlichkeit meines Zimmers, meine Belesenheit, ja, schreitet nicht so voran, wie sie sollte für einen marxistisch orientierten Denker. Ja, das muss ich mir also weiterhin vorwerfen, sage ich ganz klar. Und mit diesen Vorwürfen wollte ich aber zurechtkommen. Also mit diesem Neoliberalismus, dem ich hier den Kampf ansagen wollte. Wie ist es also zu machen? Vielleicht folgen wir hier Jan Frodeno, der Triathlet, also der mal im Aufwachen-Podcast aufgetreten ist. Er sagte ja sowas wie, man muss also die Leidenschaft zu so etwas stilisieren, sie sich so einverleiben, dass sie schon Fleisch und Blut von einem wird und der gefühlte Aufwand dafür, diese Leidenschaft auszuüben, gegen null tendiert. Die gefühlten Kosten, also wenn Jan Frodeno da jeden Tag aufs Rad steigt und da 20 oder 100 Kilometer Rad fährt oder stundenlang da joggt, der Aufwand dafür, sagt er, ist also extrem gering, weil es einfach seine Leidenschaft ist. Und klar wird es an dem einen oder anderen Tag dann doch ein bisschen zwicken, hat er doch ein bisschen Unlust, ist nicht motiviert, dabei vielleicht etwas trüben Wetter rauszugehen. Aber weil es eben schon so seine Leidenschaft ist und er dann immer wieder da reinkommt und diese Lust spürt beim Laufen, macht er eben einfach weiter und die Kosten tendieren dann gegen null. Das ist praktisch gar kein Aufwand mehr. So also müssen wir das angehen mit der Arbeit auch, ja. Auch bei der Lohnarbeit versuche ich es so, dass die mir ja auch was Gutes tut, weiß ich ja, diese Strukturierung im Tag zu haben und dass ich die also so angehe, mich dann nicht so sehr unter Druck setzen lassen will. Was schwierig ist, weil man sich immer weiter natürlich selbst unter Druck setzt, wegen diesem kapitalinduzierten, wie ich sagte, da bin ich ein Individuum, das vom Kapital komplett regiert wird und sich ständig hinterfragen muss, welche Rendite es da abwirft bei seiner Arbeit. Nun aber, ja, sagen wir dem also den Kampf an. Und sagen also, gehen wir dieses Projekt einfach mal an, dann wird sich doch herausstellen, was sich da herauskristallisiert für Umrisse, für Schemen, die sich abzeichnen in dieser Zukunft, auf die wir zusteuern. Aber man muss eben die Zukunft hart anvisieren. Man muss wissen, was man will. Deshalb auch der Stalinismus sehr richtig, sich nicht abbringen lassen von diesem demokratischen Geblödel, das auf einen einprasselt. Das kostet unglaubliche Nervenkraft, auch nur in vorrevolutionären Zeiten eine konsistente, fortgeschrittene Theorie zu entwickeln und beizubehalten und sich nicht abbringen zu lassen, wie ich mich ja immer wieder abbringen lasse. Wie ich auch meinte, mein konservativer Freund hat mich schon wieder manipuliert. Das war eine sehr gute Stelle, fand ich in Folge 67, weil sie das zum Ausdruck bringt, dass man immer wieder manipuliert wird eigentlich. Und dass man das ja auch gar nicht vermeiden kann oder sollte. Und so ist es auch in der Informatik. Da heißt es ja, Datenmanipulation ist das Grundprinzip. Nichts anderes ist das Programmieren oder die Execution, die Ausführung eines Programms, das in die eine Variable mal ein Wert reingeschrieben wird und dann aber ein anderer. Und dann geht es darum, wann steht welcher Wert da drin und in welcher Reihenfolge muss das exekutiert werden. Kommt das hier zu früh oder zu spät an? Und ja, da ist also diese Manipulation von Daten. Ohne die wird es nicht gehen. Das ist die Grundessenz der Informatik, einfach manipulieren. Und so sollte man es auch nicht ganz vermeiden. Auch der Austausch mit diesem konservativen Freund ist ja sehr hilfreich und nett immer wieder. Aber genau. Lassen wir uns also manipulieren, aber seien wir danach auch wieder bissig im Podcast und sagen, dass wir stalinistisch voranschreiten. Die Meinungen der Herren Demokraten sind falsch und sind im Übrigen auch nicht frei, sondern sind sowieso nur eine konsensuale, einheitsbreiige Meinung von da oben, der sich dann von dieser Jauchegrube eben, die so ausstrahlt und jegliche alternative Podcast-Angebote magnetisch in sich hineinzieht wie in ein schwarzes Loch, sodass sie sich ihrer Geisteshaltung schon anpassen. Und ich glaube, so können wir dem Neoliberalismus den Kampf ansagen, indem wir sagen, Manipulation, ja, auch du musst dich vielleicht erstmal manipulieren, um zu diesem neuen Projekt zu finden. So wie beim Podcasten ist für mich auch ein schwerer Schritt war, obwohl ich ja wusste, dass ich begabt war als Sprecher. Zum Beispiel in Folge 6, 7 und 8 ganz lockerflockig gesprochen habe, aber dann mehrere Monate Pause machte, weil ich nicht wusste, wie ist diese Routine zum Podcasten, wo muss ich da anfangen, wie soll ich mir das vorstellen. Da fange ich lieber gar nicht an. Und hier müssen wir uns ein bisschen manipulieren, um zu sagen, ja doch, es lohnt sich, aber du kannst dir da was vorstellen unter dieser Podcast-Zukunft. Es muss ja nicht perfekt sein. Das war immer wieder ein Thema für meinen Podcast, dass ich mich immer wieder schämte. Ich sagte, ich müsste mich schämen, wenn es nicht unterhaltsam genug ist, aber ja, wegen der Unterhaltsamkeit hatte ich jetzt noch nie wirkliche Schamgefühle, sondern natürlich wegen den Inhalten in meiner Überlegung. Geht das nicht zu weit? Bin ich hier nicht weit außerhalb des Mehrheitskonsens? Ist hier nicht jegliches Tabu überschritten? So dachte ich öfter schon, also bei fast jedem Podcast, den ich seit damals aufnahm, seit diesen 10er-Folgen. Ja. Ja, und damit überschreiten wir doch einfach mal alle Tabus und kommen hier zum nächsten Thema. Impft euch doch ins Knie, habe ich mir hier aufgeschrieben. Gut, damit wäre das auch erledigt. Die Green Emerging Markets hatte ich schon abgehandelt. Der dumme Programmierer, ja, der muss sich auch ein bisschen dumm stellen, das ist klar, um zum Erfolg zu kommen. man darf nicht zu schlau sein, man kann da gar nicht so schlau sein und alles durchschauen, was dieses Programm, man muss immer wieder kapitulieren und sagen, okay, das Programm ist stärker als ich. Also der kluge Programmierer ist ein dummer Programmierer, der sich seiner eigenen Dummheit bewusst ist. Ja, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, Poesie kapitalistischer Löhner exekutieren. Das war dieses Gedicht, das ich jetzt aber leider nicht mehr gefunden habe. Dieses Gedicht aber kann ich sicherlich irgendwann nochmal rauskramen. Es ließ sich jetzt partout nicht auftreiben, ja? Ich verstehe es nicht. Hier nochmal suchen, kapitalistischer Löhner. Ah ja, doch hier habe ich es ja. Wie schön. Das ist schön, ja. Kapitalistischer Löhner, klar. Ja, da haben wir es. Ah, und da kommt auch was von Stack Overflow. Ja, ich glaube, das müsste ich jetzt mal vorlesen, auch wenn es schon wieder ambivalent ist. Oh Gott, und meine Freundin, ich wollte hier ja nicht so ins Private gehen, aber bei diesen Liebesthemen fällt es doch schwer. Was soll man da machen? Aber ich liebe sie so sehr. Meine Freundin Nidia. Und ja, auch wenn dieses Gedicht ich lange vorher geschrieben habe, bevor ich sie kannte, ist es doch in der Liebe so immer wieder was Universelles, was sich auf alle beziehen lässt und was ich nicht, wo sich ein Liebesgedicht nicht zwangsläufig nur an eine Person richtet, sondern die grundsätzliche Liebessehnsucht in einem zum Ausdruck bringt. Und so auch meine Sehnsucht hier ist also auch einfach die Sehnsucht, geliebt zu werden und zu lieben. Und ob diese Liebe, ja gut, diese Liebessemantik verträgt es heute scheinbar nur, dass man eine Person liebt. Und da will ich ja auch mitmachen, sagte ich. Will mich den Regeln dieses Liebesspiels beugen, solange es jetzt noch so ist vor der sexuellen Revolution. Und da ganz klar sagen, dass meine Freundin die bewundernswerteste Frau auf dem Planeten ist, aus meiner Perspektive. Und ich sie niemals gegen nichts eintauschen würde. Und ja, sie einfach so lieb habe und ja, einfach mich so geborgen fühle, was übrigens ein hervorragendes Wort ist, diese Geborgenheit, die sich nicht richtig übersetzen lässt, meiner Meinung nach, in andere Sprachen. Mit diesen geborgenen Worten beginnen wir dieses Gedicht. Und es ist jetzt etwas anders, als ich es damals in Folge 7 vorlas. Damals hatte ich, glaube ich, zwei verschiedene Gedichte zusammengeschnipselt, die eigentlich verschieden waren und dann aber ganz gut gepasst haben. Aber jetzt lese ich es einfach hier so vor, wie ich es hier in meinen Originalnotizen stehen habe. Hier ist kein Warum. Bedauere nicht den Schmerz, den die Abweichung von den Idealen verursacht. Wir sind alle nur so hier und keiner von uns ist schuldig. Wir wollen uns dem Aberglauben stellen, an die Liebe zu glauben, wieder besseres Wissen. Nimm deine Geliebte, binde ihr einen Kranz um und wiege dich mit ihr im Glück. Es gibt nichts zu sagen, zu tun. So wie Schmerz kommt auch Freude umsonst. Ihre scheuen Augen bleiben stumm und angespannt. Deine Augen funkeln vor Ahnung der Vergänglichkeit, vor Verachtung der Angst vor Vergänglichkeit. Die einsetzende Reflexion, die das Geschehene bewertet. Ich wollte Autor sein und vergiss nicht, dass du auch so lebst. Es fiel mir nie schwer, meine Arbeit als kapitalistischer Löhner zu exekutieren. Aber in dem Moment, in dem es unerlässlich wird, sich zu ihr an ihren Schreibtisch hinüberzubegeben, an einen Schreibtisch, der seit 30 Jahren dort steht und uns alle überdauern wird, die wir auf ihm nur die vergängliche Reproduktionsarbeit für den Kapitalismus verrichten. In diesem Moment fühle ich mich zerrieben zwischen dem treuen Bediensteten und dem unnachgiebigen Liebhaber. Wie kann ich mit dir reden, wenn Reden nur Verschweigen bedeutet? Ich würde lieber mit dir schweigen. Doch nein, etwas, das zeitgenössisch Weibliche, zieht uns hinan. Und wir müssen sprechen, wir müssen ja leben und tanzen und zum Ausdruck bringen, wie wir unser Dasein feiern. Durch den Akt der fachlichen Kommunikation entsteht eine neue emergente Ressource der Lust, unerfasst von Stack Overflow, unerklärbar aus C-Sharp-Syntax, aber doch darauf gegründet, durch dieses Problem mit der verdammten Navigationsleiste kommen wir uns nah, näher als es das zwanghaft Formlose der alltäglichen Kommunikation erlaubt. Wir schweben nicht in der Cloud, sondern im erfrischenden Strom des Unausgesprochenen, des auf der Hand Liegenden. Die feige Besessenheit des Angestellten erfasst mich und gemahnt, sich auf den Code zu fokussieren. Mein Über-Ich möchte nicht so viel leiden, auch wenn es so gut tut, nur neben ihr sitzend ihre tastenden Bewegungen zu verfolgen und sich zurückzunehmen, um sie nicht zu verunsichern, und Zeit zu haben und Genuss an dieser Interaktion und sich zu quälen mit dem feigen sozialistischen Gedanken an die Realisierungsmöglichkeit der Liebe zu ihr, die alles Bestimmten im Zeitalter des Individuums. Aber nicht mehr lange, bevor ich durchbreche zu dir, Geliebte, wenn die Mauern meiner besessenen Selbstverachtung brechen, weil die Mauern deiner hilflosen Bedecktheit schmelzen und mit Notwendigkeit schmelzen, darauf sind wir angelegt. Hier ist keine Selbstachtung mehr, keine Realität. Nur ein Festhalten an der unsagbar tiefen Illusion der Erfüllung in ihren Augen. Das war dieses Gedicht, liebe Leute, und ich kann es gar nicht fassen. Ja, auch wenn es vielleicht noch ein paar Ecken gab, die man abfeilen könnte und syntaktisch geschmeidiger gestalten könnte, so hat mich dieses Gedicht doch in einen wunderbaren Zustand versetzt. Ja, auch wenn ich mich damit schon wieder nackig mache und von meinen Erlebnissen berichte, aber das ist ja alles Kunst. Das ist ja das normale Leben des Künstlers, dass er da verkünstlicht und ja, sein Leben künstlerisch aufarbeitet. Und das ist dann eben das Dilemma, dass man dieses Leben dann vielleicht gar nicht mehr leben kann oder es nicht mehr diese reine, unschuldige Note hat, weil man weiß, dass man schon alles zu Kunst verarbeiten würde. Aber andererseits gibt es laut Goethe auch gar keinen anderen Zweck des Lebens. Irgendwie zitiert Nietzsche ihn in einem seiner Werke, dass Goethe also so etwas gesagt habe, wie, ja, es ist alles für die Tonne, außer das, was der Schriftsteller draus macht, aber sonst das ganze Leben wird halt so gelebt und vergessen und zieht vorüber. Aber der Schriftsteller kann doch noch etwas daraus extrahieren, etwas herausdestillieren, und das ist der eigentliche Zweck des Lebens. Goethe sagt dann also, ja, ansonsten, so sonst taugt das gar nichts, dieses Rohmaterial. Und diese Worte besänftigen mich etwas, besänftigen und versöhnen mich also mit diesem Leben, das schon, wie ich dachte, zu gar nichts taugte. Aber jetzt, wo ich diesen Kunstpodcast aufgenommen habe, sehe ich doch ein, wie wertvoll das ist. Wertvoll, ja, der Wert. Mutvoll, sage ich euch. Mutvoll blicke ich in die Zukunft und kann hier wenig mehr anfügen. Nur noch ein Zitat. Von Wittgenstein. Ein Mann, der in einem Raum, in einem unverschlossenen Raum, den Satz habe ich jetzt nicht direkt vorliegen, sondern auf Englisch, aber ich übersetze ihn hier so. Wittgenstein also, der ja aber Deutscher oder Österreicher war, ja, Österreicher, glaube ich, der da Schullehrer war, und nun ja, wie auch immer, versuche ich zu übersetzen. Ein Mensch wird so lange in einem unverschlossenen Raum gefangen sein, wie es ihm nicht in einem unverschlossenen Raum, dessen Tür sich nach innen öffnet, solange es ihm nicht einfällt, mal zu ziehen statt zu drücken. Nun gut, so also die Aussage von Wittgenstein. Ja, man kann natürlich denken, dass man da gefangen ist. So wie ich vorhin meinte, im Yoga, da ist man zurückgeworfen auf dieses Materielle, da kann man nicht raus aus seinem Körper und spürt, ja, wie dieser Moment eigentlich ist, dass man da nicht viel machen kann, außer die Gedanken fließen und zur Ruhe kommen lassen und den Schmerz da aushalten, den man in den Muskeln spürt. Aber solange einem nicht einfällt, dass man da ja einfach rausspazieren kann, über diese Initiative, diese Leidenschaft, die Jan Frodeno ansprach, so lange wird man darin noch eingeschlossen sein. Ein Sträfling, ein Häftling. Mit diesen obskuren Worten möchte ich mich dann für eure Zuhörerschaft bedanken und euch sagen, dass ich euch sehr, sehr lieb habe, euch einen Podcast-Kuss ins Ohr hauche und jedem Einzelnen von euch meine Hand auf die Schulter oder auf den Kopf lege, um euch meine spirituelle Energie zufließen zu lassen und damit verabschiede ich mich leider schon wieder, aber bin ja in Gedanken immer noch bei euch, meiner lieben Podcast-Herde, für die ich weiterhin gut sorgen werde. Und damit auf Wiederhören. bei Tischlein deck dich.